Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin eure Ernährungserklärerin und Fragenbeantworterin. Und deswegen machen wir heute ein Thema, wo ich immer wieder Anfragen kriege, dass wir drüber reden, nämlich fermentierte Lebensmittel. Aber zusätzlich zu unserem Hauptthema haben wir auch wie immer heißt jetzt schon zum dritten Mal, die Quizfrage der Woche. Um eure Gedanken so ein bisschen in Schwung zu bringen, dass ihr auch mal drüber nachdenkt, was würde ich denn ich in der Situation machen? Also, die Quizfrage der Woche lautet, welche Mahlzeit kann helfen, Stimmungstief zu überwinden? Also, du bist schlecht drauf und sagst, ich muss jetzt irgendwas machen, dass meine Stimmung besser wird. Isst du dann Schokolade, Putengeschnetzeltes mit Gemüse oder trinkst du ein Glas Wein? Das werden wir wie immer ein bisschen später in der Folge beantworten. Ich möchte jetzt gleich mal zum Hauptthema übergehen und das ist fermentierte Nahrungsmittel. Fermentiert ist ja irgendwie so das Modewort der Saison. Alles, was fermentiert ist, ist doch total super, das ist fermentiert. Das ist total, also dann weiß man schon, fermentiert klingt schon gesund, oder? Aber was heißt denn das eigentlich jetzt wirklich? Und ist das alles gesund oder nicht? Und warum ist es überhaupt gesund? Und was kann man dazu essen? Also, fermentiert heißt von Organismen, das sind Bakterien, Hefen oder Pilze, umgewandelt. Mehr heißt es nicht. Das heißt nur, Bakterien haben das umgewandelt, es ist jetzt anders als vorher und das haben Bakterien, Pilze oder Hefen gemacht. Aus. Und grundsätzlich in der Ernährung unterscheidet man in die alkoholische und die nicht alkoholische Fermentation, weil die alkoholische Fermentation, also Bier und Wein und solche Sachen, gehören jetzt nicht zu den gesunden Lebensmitteln. Das ist, glaube ich, insofern logisch. Wir reden vor allem über die nicht alkoholische Fermentation. Und die Frage ist, was ist denn jetzt so nützlich an diesem? Was ist denn da so nützlich daran, dass das fermentiert wurde, dass das Bakterien für uns irgendwie verändert haben? Und es gibt drei verschiedene Arten von Nutzen von fermentierten Lebensmitteln. Das erste ist, wenn die Bakterien da drinnen sind, produzieren sie aus dem Lebensmittel Stoffe, die für uns günstig sind, unserer Verdauung helfen, unserer Gesundheit, unserem Immunsystem helfen. Ja, die waren vorher nicht da, die wurden von denen produziert. Die zweite Wirkung ist die, die zum Beispiel beim Brot, beim Sauerteig so der Fall ist. Und zwar, Getreide enthält sogenannte Antinährstoffe vereinfacht, das ist eine Gruppe von Stoffen, die verhindern, dass andere Nährstoffe bei uns gut aufgenommen werden, dass wir das Nahrungsmittel wirklich gut verwerten können. Und diese Antinährstoffe werden von den Bakterien, ich sage jetzt immer vereinfacht Bakterien, meine immer Hefen und Pilzen dazu, gerade bei Sauerteig sind es auch Hefen, von diesen Organismen umgewandelt und abgebaut. Das heißt, das Getreide wird durch die Fermentation im Sauerteig für uns besser verdaulich. Also das, was vorher schon drinnen war, können wir jetzt besser aufnehmen. Also die produzieren gute Stoffe, die wandeln das Zeug so um, dass wir es besser verwenden können, was da drinnen war. Und der dritte Effekt ist, sehr oft hat dieser SCOBY heißt A Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, also diese Organismen, dieses Organismenkonglomerat vom Sauerteig oder von einem Kefirpilz oder so. Diese SCOBYs, die haben Probiotika, das sind also Bakterienorganismen, die für unseren Darm nützlich sind und der Vielfalt unseres Mikrobioms beitragen. Also das ist der Grund, warum man fermentiertes essen könnte. Und da gibt es unterschiedlichste Fermentationen und alle haben so ihren Nutzen in irgendwelchen Arten. Die bekannteste, die wahrscheinlich ihr am ehesten kennt, ist die Milchsäuregärung, also mit Lactobakterien. Das ist zum Beispiel, wenn man Joghurt macht. Joghurt ist Lactobacillen sind da drinnen, da wird die Milch erhitzt und dann kommen die Kultur rein und dann wandeln die das um und danach ist es fest. Ja, aber auch Sauerkraut. Wenn wir Sauerkraut machen, dann tun wir nur Salz aufs Kraut und Lactobacillen, die also Milchsäurebakterien, die bei uns in der Luft sind, die vielleicht am Kraut auch schon drauf waren, als wir es gekauft haben, die beginnen dann das umzuwandeln und das Salz hilft, die schädlichen Bakterien fernzuhalten, sodass die guten Bakterien ihren Job machen können und dann wird es umgewandelt und dann haben wir eben nicht nur die guten Bakterien drinnen, sondern auch die umgewandelten Nährstoffe. Kimchi gehört auch dazu. Kimchi ist einfach eine andere Form von Sauerkraut eigentlich, einfach gemischtes anderes Gemüse noch drinnen. Und zwei, finde ich, wichtige Dinge dazu gehören auch noch die Salzgurken. Achtung, eben nicht die Essiggurken. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr Salzgurken überhaupt kennt. Ich habe das erst kennengelernt, als ich nach Wien gezogen bin, weil da gab es immer Salzgurken. Und Salzgurken sind eben schon sehr speziell vom Geschmack, weil die sind in Salzlake eingelegt und die sind jetzt milchsauer vergoren. Aber eine Essiggurke, eine Gewürzgurke, wie immer das Cornichons, wie immer du die nennst, die sind nicht fermentiert. Die sind nur in Essig eingelegt und haltbar gemacht. Das ist wichtig, weil Essig selber ist was Fermentiertes, aber das Gemüse, das in Essig eingelegt wird, ist nicht fermentiert, das ist nur haltbar gemacht. Während eben eine Salzgurke, die würde jetzt die guten Bakterien und den Vorteil von Fermentation mitbringen. Weil Salzgurken sind im Grunde gurkenförmiges Sauerkraut. Und was anderes, was auch, grob gesagt, auch noch in die Milchsäuregärung hineingehört, aber auch dann in die Schimmelgärung, das ich total spannend finde, was, glaube ich, niemand am Schirm hat von euch, ist Salami. Weil die Salami ist fermentiert. Und das hat mir mal jemand erklärt, diese weiße Schicht, die draußen auf der Salami drauf ist. Also heutzutage gibt es scheinbar andere Produktionsmethoden, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kann sich gerne jemand melden, der sich da besser auskennt. Aber da gibt es scheinbar verkürzte Methoden und dann wird halt irgendwas Weißes draufgesprüht, damit es weiß ausschaut. Aber traditionell hergestellte Salami ist eine Fermentation aus scheinbar Milchsäurebakterien, aber auch Schimmelkulturen. Und mir hat mal jemand erklärt, der Salami herstellt, das ist eine ähnliche Kultur wie beim Camembert. Und die weiße Schicht, die draußen auf der Salami damit entsteht, ist eigentlich so eine Art Camembert-Pilz. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht ganz was Falsches, es wurde mir so erzählt und ich finde es sehr logisch. Auf jeden Fall ist es ein Ergebnis von einer Fermentation, ob es genau die gleiche Schimmelkultur ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Ergebnis von einer Fermentation. Und mir hat er auch damals erzählt, sagt er, wenn man einmal quasi in einem Kühlhaus diese Art von Kulturen fermentiert hat, die Würste, kriegst du das quasi nie wieder aus dem Gebäude raus. Und das ist auch der Grund, warum eben fermentierte Dinge dort, wo sie traditionell hergestellt wurden, über viele Jahrhunderte, das kannst du nicht einfach so schnell woanders nachmachen, weil das eben wirklich in dem Gebäude, in dem Gemäuer, in der ganzen Umgebung auch mit drinnen ist. Das finde ich einfach total spannend. Genau, also das heißt, was die Milchsäuregärung macht, wenn man denkt, Milch sauer, ja, und man weiß ja, Joghurt ist sauer und Sauerkraut ist sauer und Kimchi ist sauer. Und was diese Säure macht, ist, senkt den pH-Wert. Es macht die ganze Sache saurer. Und es gibt immer Leute, die sagen, bloß keine Säure, Säure-Basen-Balance. Und unser Darm soll aber ein leicht saures Milieu haben. Also es hilft, den pH-Wert auch im Darm zu senken und hilft unserem Darm unter anderem deswegen, weil es sauer ist. Ja? Ja, dann gibt's auch eine Hefegärung, und zwar zum Beispiel Sauerteigbrot gehört offiziell zur Hefegärung. Jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Die Leute sagen, ja, aber da ist doch keine Hefe drinnen. Und damit ist die Back- und Brauhefe ist was anderes als die Hefen, die eben von Natur aus bei uns in der Luft in der Umgebung sind, so wie beim Sauerkraut, und aus denen dann der Sauerteig entsteht. Ja, also das sind chemisch streng genommen gesehen sind das Hefen, aber natürlich meine ich damit nicht die Backhefe. Und das Wichtigste eben beim Sauerteig ist ja, wir haben ja gesagt, naja, so ein Brot wird ja gebacken bei relativ hohen Temperaturen und damit sind alles, was da an Bakterien jemals gelebt hat, auf jeden Fall tot. Und wir essen also Sauerteigbrot nicht deswegen, weil wir die guten Bakterien wollen, sondern weil uns die Antinährstoffe abgebaut wurden und deswegen leichter verträglich ist, also besser verträglich. Und viele Menschen, die sonst vielleicht mit Brot das gar nicht so gut vertragen, bei Sauerteigbrot tun sie sich leichter, weil es vorverdaut wurde. Ja? Und deswegen nimmst du vor allem Mineralien dann auch besser auf, weil die eben nicht gebunden werden. Dann gibt es die Essigsäuregärung, das ist eben Essig, aber auch Kombucha zum Beispiel. Und zumindest bei uns, also ich habe oft, kaufe ich im Supermarkt, ganz normal im Supermarkt einen Apfel, Bio-Apfelessig. Und sehr, sehr, sehr oft habe ich so nach ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, wie schnell ich ihn verbrauche, schwimmt dann so ein schleimig aussehendes Ding dann unten drinnen. Ja? Und das ist die Essigmutter. Und das, was mir das sagt, ist, dass dieser Essig nicht pasteurisiert wurde, der lebt noch und da geht die Fermentation weiter. Und theoretisch könnte ich dieses schleimige Ding rausfangen und damit einen anderen Essig anfangen. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und sagt eben, dass ihr sehr viel gute Probiotika damit auch noch mitkriegt. Das hilft euch übrigens bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels und auch beim Insulin. Also gerade Apfelessig, aber auch im Kombucha soll das sehr hilfreich sein. Kombucha muss man ein bisschen aufpassen, hat Zucker und auch Koffein drinnen, tageszeitabhängig und auch wie viel Zucker ihr essen wollt. Und dann habe ich eh schon vorher erwähnt, den Camembert, also gibt es die Schimmelpilzfermentation. Dazu gehört nicht nur der Camembert und eben die Salami, sondern auch Tempeh, Miso und Sojasauce gehört streng genommen zur Schimmelpilzfermentation. Wenn das umgewandelt wird, macht es vor allem die Proteine drinnen bioverfügbar. Was wichtig ist eben bei Tempeh zum Beispiel, was man als Eiweißquelle isst. Und es werden auch Vitamin K2 und B12 produziert. Und da muss man jetzt ein bisschen das mit Vorsicht sagen. Und zwar ist es so, dass in pflanzlichen Lebensmitteln, wenn da B12 produziert wird, dann ist es nicht das B12, das wir aufnehmen können. Man redet von sogenannten Pseudo-B12. Und das heißt, das Problem dabei ist, dass dieses B12 sich sogar auf die B12-Rezeptoren draufsetzen kann und sogar ein echtes B12 verdrängen kann. Das könnte also für Vegetarier, die viel solche Sachen essen, ein Problem werden, wenn sie sonst zu wenig tierische Nahrungsmittel zu sich nehmen, weil echtes B12 gibt es nur in tierischen Nahrungsmitteln. Und das andere ist, dass scheinbar früher, da kenne ich mich zu wenig aus, das habe ich jetzt nur nachgelesen und wiederhole ich jetzt hier so, die Bluttests nicht differenziert haben zwischen Pseudo-B12 und B12 und dann hat der Bluttest ausgeschaut, als hätte man genug B12. Aber eigentlich war das Pseudo-B12, das im Körper nicht wirkt, sondern im Gegenteil die Sachen blockiert hat. Und deswegen gibt es vielleicht früher von Untersuchungen, wo man gesagt hat, naja, die haben ja eh super B12-Spiegel mit einer veganen Ernährung. In Wahrheit haben sie es nicht. Ob das jetzt anders ist und ob es bei uns, wie es bei uns ist, ich habe keine Ahnung über diese Bluttests. Ich weiß es nicht, aber Pseudo-B12, in pflanzlichen Lebensmitteln ist ein Problem, weil immer wieder erzählt wird, dass eben da so viel B12 drinnen ist. Und das ist es leider nicht. Es wirkt einfach anders. Also wofür, was sind jetzt so die Wirkungen von den verschiedenen Fermentationsprodukten? Fermentiertes Gemüse, und das ist sehr einfach selber zu machen. Wirklich, also auch Karotten, Kraut, Kimchi, alle diese Sachen. Wir verlinken euch gerne das Rezept für Kimchi, das wir im Blog haben. Es ist wirklich ganz einfach zu machen, nämlich auch in kleinen Mengen. Weil für Sauerkraut braucht man meistens ein bisschen einen größeren Topf und idealerweise eine kühlere Umgebung. Und das sind die meisten Wohnungen nicht, man bräuchte einen kühlen Keller dafür. Und das heißt, dieses Kimchi, das kann man auch in so ein, zwei so Gläsern machen und dann einfach im Kühlschrank aufbewahren. Sehr nett einfach, wenn man so jeden Tag so ein, zwei Esslöffel isst. Es geht nie um riesige Mengen. Es geht einfach so ein bisschen wieder Vielfalt reinbringen. Ja? Also es hat natürlich Ballaststoffe und viele Probiotika, weil lebende Organismen drinnen sind und kann eben auch Entzündungsmarker senken. Ja? Und hat viel Vitamin C und wieder Vitamin K. Vitamin K habt ihr vielleicht irgendwie im Hinterkopf, das ist das, was man braucht, wenn man Vitamin D nimmt. Also wenn man Vitamin D einnimmt, dann braucht der Körper Vitamin K, damit er weiß, wo er jetzt das Kalzium dann ablagern soll und so. Ja, also das ist ganz wichtig für die Blutgerinnung, aber eben auch für die Vitamin D-Verwendung im Körper. Und deswegen wird es meistens kombiniert angeboten, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ihr zu wenig Ballaststoffe esst und euer Mikrobiom nicht so top ist, dass ihr genug Vitamin K esst oder produziert. Und deswegen gibt man das dazu. Aber in fermentierten Lebensmitteln, in Gemüse ist es ganz viel drin. Dann haben wir fermentierte Milchprodukte, Joghurt, Skier, Kefir gehört dazu. Kefir gilt irgendwie als der König der fermentierten Produkte, weil er eben verschiedenste Sachen hat. Aber ich bin, also nicht nur Bakterien, sondern auch Hefen, ich bin ein totaler Fan davon, möglichst viele unterschiedliche Sachen zu essen. Und nicht immer nur Skier oder immer nur Kefir oder immer nur Joghurt. Sondern wechselt es ab, das ist für euren Darm ganz, ganz toll und ihr bringt mehr Vielfalt in euer Mikrobiom. Und es kann eben helfen, den Blutdruck zu senken und bei der Laktoseverdauung zu helfen. Es hat viele gute Eigenschaften, wie immer. Bei Soja, bei der fermentierten Soja, also Tempeh, Miso, Natto gehört dazu. Ich habe Natto noch nie gegessen, ich habe nur Fotos gesehen, habe beschlossen, das esse ich nicht. Aber manche Leute lieben das Zeug. Das ist, man muss dazu sagen, Sojabohnen enthalten wie auch Getreide Antinährstoffe. Und die Antinährstoffe in der Sojabohne unter anderem sind die, die die Schilddrüse hemmen, also unsere Schilddrüsenprodukte, die Produktion unserer Schilddrüsenhormone. Und das nennt man die sogenannten Goitrogene. Und diese Goitrogene sind in der Sojabohne einfach drinnen und wenn man es fermentiert, werden die abgebaut. Deswegen macht es dann einfach das besser für uns. Die Antinährstoffe werden abgebaut und die Proteine werden besser verfügbar. Und wieder Vitamin K2 ist da wieder drinnen. Und Kombucha und andere fermentierte Tees, ich bin immer so ein bisschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil zumindest die fertig gekauften, die wir haben, da sind schon ganz schöne Mengen an Zucker drin. Das geht schon in die Richtung Limo. Ja? Und wir wissen ja, zugesetzter Zucker bei Getränken ist es nicht etwas, was wir in großen Mengen zu uns nehmen sollten. Trotzdem hat der Vorteile. Und jetzt ist es so, den Kombucha, den man kaufen kann, der ist pasteurisiert in den allermeisten Fällen. Das heißt, da hat der Kombucha, das ist so eine gummiartige Scheibe, die oben in der Flüssigkeit schwimmt. Das kann man sich bestellen, kann man zu Hause machen, ist total lustig. Habe ich auch schon gemacht. Und dann nimmt man schwarzen Tee oder anderen Tee und Zucker und dann schmeißt man diesen Pilz da rein und dann wandelt er das um in ein paar Tagen, dann kann man es trinken. Und wenn man das jetzt abfüllen würde in Flaschen, dann würde die Fermentation weitergehen. Deswegen die allermeisten, die man kaufen kann, sind pasteurisiert. Das heißt, wir haben da die Kategorie von Stoffen drin, wo das Gobi, also die Organismen, haben nützliche Stoffe hergestellt aus diesem Tee und diesem Zucker. Und die nehmen wir uns zu uns, aber die Bakterien, also die Organismen sind nicht mehr drinnen. Ich habe aber jetzt auch schon, zumindest bei uns in Wien, im Bioladen unpasteurisierten Kombucha entdeckt. Der ist dann im Kühlregal. Da hätte man die lebenden Organismen noch drinnen. Aber wie gesagt, ein bisschen darauf achten, dass man das nicht endlos viel trinkt, weil halt doch zugesetzter Zucker drinnen ist. Man sieht es auch, wenn man den selber mal ansetzt, welche Mengen an Zucker man dann reinhauen muss, damit da die Fermentation startet. Das hat mich ein bisschen immer erschreckt. Ich weiß nicht, wie viel zum Schluss übrig bleibt, aber es sind schon nicht, also man steht eher im Etikett, das sind schon eher Mengen, die man halt nicht in rauen Mengen trinken sollte wahrscheinlich. Aber auch das hat eben sehr viele nützliche Eigenschaften. Und da gibt es so Studien, wo sie versucht haben herauszufinden, was mehr bringt, mehr Ballaststoffe zu essen, um eben die Bakterien im Darm zu füttern oder mehr fermentierte Lebensmittel. Und da hat man über mehrere Wochen haben die Teilnehmerinnen einfach jeden Tag versucht, mehrere verschiedene Sachen zu essen. Und im Schnitt haben die 6 verschiedene Lebensmittel gegessen, die fermentiert waren. Das finde ich extrem viel, aber wenn man so durchdenkt, kommt man schon drauf, dass man dies macht. Aber wenn man bewusst einfach ein bisschen dazu tut, und hier ist die Verschiedenheit, also die Vielfalt wichtiger als die Menge. Also es geht jetzt nicht darum, dass du einen riesen Berg an Sauerkraut isst, sondern dass ein bisschen Sauerkraut ist, ein bisschen Kimchi oder ein bisschen eben Skier oder Joghurt oder Kefir trinkst oder dann Müsli tust oder eben ein bisschen Camembert und immer wieder schaut, dass man verschiedenste und den Apfelessig verwendet beim Essig und beim Salat und einfach schaut, wo kann man noch ein bisschen Fermentiertes unterbringen. Und es ist meistens sehr viel einfacher, als man glaubt, weil es ja relativ normale Lebensmittel sind, wenn wir einfach auf die Qualität achten, die wir kaufen. Und beim Apfelsaft gibt es eben pasteurisierte und unpasteurisierte Apfelessig. Entschuldigung, nicht Apfelsaft, Apfelessig. Und schon hat man wieder was Fermentiertes dabei. Ah ja, ein ganz wichtiger Punkt, weil eben dieses roh und nicht roh. Erstens einmal wirklich rohes Sauerkraut, in dem Fall besser als die meisten Essens gekocht. Ist auch gut, es ist leichter verdaulich, ist alles gut, aber roh wäre nochmal besser gewesen. Aber man hört oft im Internet, dass man darauf achten sollte, dass man lebendes Joghurt kauft. Ja, oder lebendes, also es ist immer so dieses Live. Und ich glaube, das ist wieder mal so ein Übersetzungsproblem aus dem amerikanischen Raum, weil ich habe in Amerika gelebt. In Amerika wird jedes Joghurt, jedes Skier, jedes Ding pasteurisiert, bevor es verkauft wird. Also ich habe vorher gesagt, Joghurt macht man, indem man kurz die Milch erhitzt, damit die Keime abgetötet werden, die schon drin sind. Dann kommt die Kultur rein, also die Lactobacillen. Dann wartet man und macht es ihm kuschelig warm und dann ist es fest und dann ist es Joghurt. Und in Österreich zumindest, das habe ich mal mit einem Hersteller besprochen, ist es so, dass es danach nicht mehr pasteurisiert werden darf, glaube ich sogar. Aber es wird nicht mehr pasteurisiert. Bei uns kommt die lebende Kultur in den Verkauf, was eine echte Herausforderung für diese Produzenten ist, weil die sagen, ja, es hat jetzt einen gewissen sauren Geschmack jetzt, aber ich muss ja quasi die ganze Haltbarkeitsdauer garantieren, dass das Zeug gut schmeckt. Und es wird aber saurer und saurer und saurer, weil die Bakterien ja weiter vor sich hin fermentieren da drinnen und natürlich den Geschmack verändern. Also das ist die große Kunst eines guten Joghurts oder solche Sachen herzustellen, dass die Sachen eben durchgehend gut schmecken, obwohl sie sich weiter verändern und weiter fermentieren. Und das ist das Positive daran. Also bei uns muss man sich null Gedanken darüber machen, ob das Joghurt lebt oder nicht lebt. Es gibt bei uns nur Lebendes. Die Ausnahme wäre für mich jetzt der Kombucha, der mir einfällt. Aber in Amerika ist das eben nicht so. Da ist alles pasteurisiert. Macht natürlich die Haltbarkeit für den Hersteller viel einfacher, weil es total stabil ist vom Geschmack her, aber viel weniger nützlich für den Konsumenten. Und da muss man dann eben gezielt nach welchen suchen, die nicht pasteurisiert wurden. Aber wie gesagt, bei euch, wenn ihr das lest im Internet, die große Angstmache vor den nicht lebenden Joghurts, die gibt es bei uns nicht. Gut, das war einmal so ein erster Überblick über fermentierte Lebensmittel. In Wahrheit könnte man da natürlich jetzt tagelang drüber reden, aber ich wollte euch so einen groben Überblick geben über die Einteilung und wie man was, aber wo was dazugehört und was der Nutzen ist. Das Wichtigste ist einfach, mehr ist da gut, bis auf den Alkohol, alle anderen ist mehr gut und gar nicht so sehr die Menge als die Vielfalt und immer wieder, weil der Darm, der geht ja relativ schnell durch und was sich dort nicht festkrallen kann, weil es dort ein Zuhause findet, geht dann auch unten wieder raus. Das heißt, je öfter ihr von oben wieder neue Keime nachschicken könnt, gute und denen, die auch mit Ballaststoffen füttert, umso eher wird die Vielfalt eures Mikrobioms besser und bleibt auch erhalten. Zurück zu unserer Quizfrage der Woche. Erinnert euch noch? Also, die Quizfrage der Woche. Welche Mahlzeit kann helfen, Stimmungstiefs zu überwinden? Schokolade, Putengeschnetzeltes mit Gemüse oder ein Glas Wein? Wer mir schon mal zugehört hat, weiß jetzt, dass das Glas Wein hier nicht auf der Liste ist. Das haben wir schon öfters besprochen. Wein führt dazu, dass ich mich zwar ein bisschen entspannter fühle, aber danach der Schlaf weniger erholsam ist. Ich bin am nächsten Tag schlechter drauf und häufiger Konsum kann das Risiko von Depressionen, depressiven Verstimmungen erhöhen. Also der hilft weder kurzfristig noch langfristig, der hilft gar nicht. Die Frage ist, was ist es mit diesem Putengeschnetzelten und Schokolade? Also die Schokolade ist so, dass das Problem ist eigentlich der Zucker in der Schokolade, weil Kakao selber ist leicht euphorisierend und der kann auch ein bisschen die Stimmung aufhellen, aber der Zucker sorgt nur dafür, dass die Stimmung kurzfristig erhöht wird, aber langfristig wir quasi ins Minus kommen. Das muss ich jetzt kurz erklären. Also, unser wichtigster Glückshormon, sagt man immer, Glücksneurotransmitter ist Serotonin. Und Serotonin stellt der Körper selber her aus einer Aminosäure, die heißt Tryptophan. Und dieses Tryptophan haben wir im Körper, aber es muss jetzt erst ins Gehirn geschoben werden, damit dann daraus Serotonin gemacht werden kann. Und wenn wir Zucker essen, dann sorgt es dafür, dass vermehrt Tryptophan ins Gehirn verschoben wird und deswegen wir mehr Serotonin herstellen können. Wir sind kurzfristig ein bisschen glücklicher, aber es ist im Körper nicht mehr Tryptophan geworden. Wir haben jetzt hier keine Versorgung. Und bei der Ernährung ist immer so, was kann ich machen biochemisch? Weil auch unsere Energie, unsere Stimmung sind ja auch biochemische Prozesse und die brauchen ja Stoffe, die verbraucht werden und Kofaktoren, die verbraucht werden. Und wie ich drüber nachdenke, ist immer, denke ich mal, okay, was kann ich über die Ernährung machen, damit alles da ist, damit der Körper sich seine Glückshormone basteln kann und seine Energie basteln kann und dass es ihm gut geht. Und eben eins davon ist eben Tryptophan. Und wenn wir Zucker essen, haben wir nicht mehr Tryptophan, wir haben es nur kurzfristig jetzt vermehrt ins Gehirn geschoben, aber eigentlich ist jetzt insgesamt weniger da. Das heißt, kurzfristig ist hoch, aber dann mittelfristig eher wieder das Tief. Wenn wir den Kakao jetzt immer ein bisschen außen vor lassen, weil der schon nützlich ist, aber eben nur kurz euphorisierend und aber nicht mehr Tryptophan mitbringt. Und jetzt kommt unser Putengeschnetzeltes ins Spiel. Also, Eiweiß, jedes tierisches Eiweiß, jedes vollständige Eiweiß enthält Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die wir eben brauchen für unser Glückshormon. Und Putenfleisch gilt als besonders reich an Tryptophan. Also es soll eben das sein, dass wo besonders viel im Körper ankommt und deswegen eher dabei hilft, deine Glückshormone zu produzieren. Und dann das Gemüse liefert dann die B-Vitamine dazu, also B6 und Folsäure, Magnesium und Antioxidantien. Und das hilft uns jetzt, diese Kombination von Proteinen und Ballaststoffen stabilisiert den Blutzucker. Das hilft dir auch langfristig für die Stimmung, weil die Stimmungsschwankungen oft auch mit Blutzuckerschwankungen einhergehen. Jeder kennt vielleicht den berühmten Hungergrant, wenn Leute so grantig werden, wenn sie so einen Heißhunger haben. Also ein stabilisierter Blutzucker hilft der Stimmung, aber jetzt auch relativ mittelfristig. Die Pute liefert uns ganz viel Tryptophan und jetzt haben wir mehr Tryptophan im Körper. Und wir können mehr ins Gehirn schieben, ohne dass uns das Tryptophan ausgeht und daraus Serotonin basteln. Deswegen kann man jetzt eben sagen, natürlich ist es ein blöder Vergleich. Kurzfristig esse ich jetzt Schokolade, trinke ich Wein oder mache ich mir ein Putengeschnetzeltes. Aber mal so über die Ernährung so nachzudenken, dass man sagt, was gebe ich meinem Körper, dass er überhaupt fähig ist, die Energie, die Freude, die Sachen zu produzieren, die ich gerne hätte. Ja, und da eben sagen, ja, der Wein hilft gar nicht, die Schokolade ist so, ja, kurzfristig ja, aber mittelfristig halt, je nachdem wie viel Zucker drin ist, auch nicht. Aber zu sagen, was kann ich mittelfristig machen, um meinen Körper zu unterstützen, dass er längerfristig, dass er ständig, dass er immer besser drauf ist. Deswegen, ich hoffe, diese Frage der Woche war mal ein bisschen anders als sonst, aber wie gesagt, schickt mir eure Regalfragen, eure, was nehme ich denn davon, was wären davon besser Fragen, gerne an podcast@faustformel.com und dann kommen wir noch zu unserer anderen Kategorie und das ist das Superfood der Woche. Superfoods sind nicht Dinge, die wir teuer im Internet kaufen, weil irgendjemand sie uns verkauft für mit einem Rabattcode und wichtigen Versprechungen, sondern die ganz normalen Lebensmittel haben super Eigenschaften und ich wollte einfach auch ein paar Tipps immer geben, wie man sie einfach einbauen oder verwenden kann oder verbessern kann. Und unser Superfood der Woche ist die Haselnuss. Die Haselnuss wird zwar oft gegessen, aber man denkt so, man redet über Walnüsse, weil die haben so viel Omega-3 und so, aber über die Haselnuss redet man gar nicht so oft als die besondere Nuss. Das ist übrigens die einzige Nuss, die ein basenbildend wäre, falls einem das wichtig ist. Sie enthält einen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, aber vor allem die, die auch in Olivenöl drin ist, also Ölsäure. Und das kann helfen, unser Herz-Kreislauf-System zu unterstützen, aber auch Cholesterin, also LDL, zu senken. Ist eine relativ gute Eiweißquelle mit 14 bis 15 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Wieder pflanzliches Eiweiß, in dem Fall ist es nicht vollständig, das heißt relativ niedrige biologische Wertigkeit. Man muss was anderes damit kombinieren, damit es dann gut wird. Aber es enthält halt Mineralien wie Magnesium oder Folsäure oder Kalium, auch ganz wichtig. Und wir wissen einfach, dass wer regelmäßig Nüsse isst, hat ein gesenktes LDL-Cholesterin. Also es kann helfen, auch wenn sie fett sind, kann es helfen. Nüsse können helfen, Cholesterin zu senken. Und was dabei wichtig ist, wir haben ja gefragt, was ist zu viel, wie viel ist gut? Ich gehe mal davon aus, von so einer Handvoll. Also macht eure, wer das jetzt nur hört und nicht sieht, macht eure Hand zu einer Schüssel, tut Nüsse rein. Das ist ungefähr eine Portion. Und so eine Handvoll könnt ihr essen ein- bis zweimal am Tag, aber auf jeden Fall fünfmal pro Woche wäre so das Minimum. Also ich sage nicht das Maximum, sondern es wäre gut für euch, wenn ihr fast jeden Tag eine Handvoll Nüsse essen würdet. Gerne abwechseln, aber auch die Haselnuss eben nicht unterschätzen, die ist super. Wie für alle Nüsse gilt auch hier, Nüsse können ranzig werden. Ich finde, man riecht es eh, also ich bin da recht empfindlich, wenn man so die Tüte an den Sack aufmacht, die Packung aufmacht und dann kommt einem schon dieser ranzige Geruch. Ranzige Fette sind ganz, 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 ganz schädlich. Die würde ich nicht essen. Die Haselnuss ist oft sehr viel stabiler als die anderen, weil sie meistens noch so ganz ist. Weil die Walnüsse oder Pekannüsse, die sind ja zerbrochen und diese, wo sie quasi verletzt wurde, die Nuss, wo sie zerbrochen ist, an diesen Stellen werden sie schneller ranzig, als wenn sie noch ganz ist. Das macht die Haselnuss, finde ich, so übers Jahr drüber stabiler. Also gerade, wir sind zwar jetzt nicht im Sommer, aber im Sommer ist oft so, dass schon gekaufte Walnüsse, wenn ich die Packung aufmache, schon leicht ranzig riechen, weil die einfach vom letzten Herbst sind. Die sind einfach schon 11 Monate alt, was will man machen? Und die Haselnüsse, finde ich, halten es besser aus. Wer größere Mengen kauft und sicher gehen will, wie man sie aufbewahrt, luftig, das ist das erste, dunkel ist das zweite. Oder wenn ihr Platz habt im Tiefkühler, eingefroren, halten sie viel länger. Ja, noch einen kleinen Tipp zu den Haselnüssen, die ich gerne mag. Ja, es ist wahrscheinlich nicht ganz ideal für die Nährstoffe, wenn man sie röstet, aber es schmeckt so gut. Und Haselnüsse kann man ganz leicht rösten, indem man sie einfach auf ein Backblech tut und dann bei 160, 170 Grad wenige Minuten. Also im Grunde ist es so, ich tue es kalt rein. Und dann dauert es, solange der Ofen braucht, um quasi auf diese Temperatur zu kommen. Und dann müsst ihr schon ganz genau schauen. Und zwar seht ihr, dass die braune Haut, die Hautschale, wie auch immer, dieser Haselnüsse, die bekommt dann so Risse, die platzt dann so. Und dann ist es schon Zeitpunkt, sie rauszunehmen. Und dann tut sie noch heiß in zum Beispiel ein Geschirrtuch, in ein Tuch rein und tut sie zwischen den Händen ganz fest hin und her reiben. Und damit reibt ihr dann auch einen Großteil der braunen Schale ab. Also ihr habt dann jetzt geschälte Haselnüsse, wenn ihr das wollt, aber sie haben dieses leicht geröstete Aroma, das ein bisschen an Nougat, finde ich, erinnert. Also das schmeckt einfach eine tolle Alternative, die ganz oder gehackt ins Müsli, zum So-Essen, wie auch immer, finde ich ganz toll und ist nicht viel Arbeit, die Haselnüsse zu rösten und lohnt sich wirklich. Wie gesagt, ich tue euch das Kimchi-Rezept verlinken. Die Haselnüsse sind, glaube ich, selbsterklärend, wie man die macht. Wir geben auch den Link rein zu unserer Foodplan-App. Da habt ihr alle Rezepte drinnen mit einer Möglichkeit, einen eigenen Speiseplan zu machen und einer automatisierten Einkaufsliste. Vielleicht ist das ein guter Vorschlag, wie ihr eure Ernährung verbessern könnt. Oder ihr schaut euch mein Fastformel 3S-Programm an. Das sind 3 Schritte zum Wohlfühlgewicht. Schritt für Schritt führen wir euch in eine bessere Ernährung heran. Das verlinken wir uns euch auch. Bitte sagt mir, ob diese Superfood-Kategorie und diese Quizfrage der Woche, ob euch das gefällt, ob wir mehr davon machen sollen, weil sonst lassen wir es wieder, wenn euch das nicht gefällt. Das will ich unbedingt wissen. Und wenn ihr Fragen habt oder gerne wissen wollt, was hinter einem Lebensmittel steckt, dann schickt mir das entweder als Kommentar auf YouTube oder auf Spotify. Ich verspreche, ich schaue mir die alle selber an und antworte euch auch dann irgendwann mal kurz. Leider bin ich da schlecht drin. Oder schickt sie mir als Frage an podcast@fastformel.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Baba!